Das war eins meiner Lieblingstheaterstücke. Depression mit Gott aus der Krise. Über dieses Thema kann ich lange reden, denn es bewegt mich sehr und ich habe da einiges erlebt. Und deshalb wird es auch etwas länger. Ich frage Sie also zwischendurch, ob Sie noch können. Und dann müssen Sie laut Ja rufen. Sonst höre ich lieber auf, ich will Sie ja nicht langweilen. Das üben wir jetzt mal. Also, können Sie noch?
Ja!
Das ist jetzt der Standard für nachher. Wenn Sie dann leiser sind, höre ich auf. Wir haben eben ein echtes Seelentheater gesehen. Was macht ein solches Angebot mit meiner Seele? Der mir fern ist, ist mir egal. Ich bekomme 10 Millionen, er stirbt. Oder der, dem ich fern bin ich egal. Er bekommt 10 Millionen und ich sterbe. Der Teufel oder wer auch immer versucht hier eine Seele zu kaufen oder zwei. Das gab es ja häufiger in der Filmgeschichte und in der Literaturgeschichte. Er nutzt dazu immer unsere Wünsche und Begierden. 10 Millionen Euro. Unsere Seele ist ständig Versuchungen ausgesetzt. Eigentlich sehnt sie sich danach, heil und ganz zu sein. Dann funktioniert sie gut und kann spektakuläre Leistungen vollbringen, wie so ein Hochseilartist. Sie kann aber aus dem Gleichgewicht kommen und überlastet werden, wie zum Beispiel in diesem Bild hier. Was macht es mit der Seele, wenn sie aus dem Gleichgewicht kommt? Ich glaube, wir leben in einer seelenfeindlichen Welt. Das zeigt dieses Theaterstück. Unsere Seele, unser Innerstes, wird häufig von vielen Seiten bedrängt. Wir leben in einer seelenfeindlichen Welt und das ist nicht gut. Denn die Seele ist das Wichtigste, was wir haben. Sie hält alles in uns, sie hält unsere Persönlichkeit zusammen. Ist sie beschädigt, krank oder verwundet, dann läuft es in uns nicht rund. Die Seele ist unsere Mitte. Sie hält unsere innere Welt sozusagen zusammen. Sie ist viel größer und wichtiger als die äußere Welt, die alle sehen können. Wir zeigen einander nur ein paar Äußerlichkeiten. Aber wie sieht es in uns aus? In dieser Predigtreihe geht es aktuell um drei Wunden der Seele, die uns vollkommen aus der Bahn werfen können. Letzten Sonntag ging es um die Angst, heute um die Depression und am kommenden Sonntag um Trauer. Und danach folgt die Frage, was macht die Seele eigentlich heil, wenn sie krank ist? Und was braucht die Seele, um gar nicht erst krank zu werden? Ich habe hier manchmal von meiner Depressionserkrankung erzählt. Als ich das gemacht habe, kamen überraschend viele Menschen auf mich zu. Und ich habe festgestellt, dass sehr viele Menschen ähnliche Erfahrungen haben. Ich bin kein Einzelfall. Meine Frau und ich, wir waren vor kurzem auf einer Party, da waren zu einem 50. Geburtstag, da waren viele Eltern, die Kinder hatten, die so inzwischen Jugendliche waren, kurz vorm Erwachsenen-Dasein oder schon etwas darüber. Und wir haben festgestellt, dass insgesamt drei Elternpaare Kinder haben, die unter Depressionen leiden und zum Teil in der Jugendpsychiatrie sind. Bei einem Kind wurde nach der 4. Klasse festgestellt, dass es hyperintelligent sei. Fortan war es sowohl für das Kind als auch für die Eltern einigermaßen normal, dass sie sehr gute Noten schrieb. Wenn der Bruder, der ein bisschen töffeliger war, eine 3 nach Hause brachte, haben alle gesagt, oh toll, eine 3. Wenn sie eine 1 mit nach Hause brachte, ist ja hyperintelligent. Es war ein enormer Druck, der sich auf diesem Kind ansammelte. Und als es Abitur machte, war es ihr unglaublich peinlich, nur eine 1,3 zu haben, wo sie doch hyperintelligent ist. Das, finde ich, ist ein Beispiel für Seelenfeindlichkeit. Die Eltern haben da gar nicht bewusst drauf reagiert. Es passierte irgendwie. Die Belastung für die Angehörigen ist enorm groß. Das wurde mir dabei auch nochmal sehr deutlich. Manchen Menschen ist es peinlich, eine Depression zu haben oder wenn Angehörige sie haben. Sie wollen nicht darüber sprechen, es wirkt irgendwie wie ein Makel. Manche nehmen die Krankheit nicht ernst. Ich nehme an, weil man die Depression nicht sehen kann. Nun nimm dich mal zusammen. Ich möchte Sie ermutigen, sich um Ihre Seele zu kümmern. Sie ist das Wichtigste, was Sie haben. Alles andere wird vergehen. Sie werden vielleicht alt werden. Sie werden in jedem Falle sterben. Haben Sie mal einen Toten gesehen im Gegensatz zu einem Menschen, der schläft? Sieht ganz anders aus. Seine Seele ist auf dem Weg in eine andere Welt. Alles andere wird vergehen, aber die Seele, unsere Seele, ist auf die Ewigkeit hin ausgerichtet. In gewissem Sinne geht es unserer Seele wie Gott. Gott kann man nicht sehen, man kann ihn nicht beweisen und viele Menschen sagen deshalb, es gibt ihn vermutlich gar nicht. Die Seele kann man auch nicht sehen. Man kann sie nur schwer beweisen. Man kann sie im Krankheitsfalle nicht operieren. Aber ich kenne keinen, der sagt, ich habe keine Seele. Ich bin seelenlos. Die Seele ist auf die Ewigkeit hin ausgerichtet. Sie hält alles in ihnen zusammen, ihre Person, ihre Persönlichkeit. Und wenn diese Seele so wichtig ist, was tun Sie, um Ihre Seele zu pflegen? Man kann die Seele nicht sehen. Man kann auch die Depression der Seele nicht sehen. Oder vielleicht doch. Woran erkennt man eine Depression? Ich habe die bei mir selber überhaupt nicht erkannt. Ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet, ich kriege doch keine Depression. Dabei gibt es Anzeichen, die man auch selber sehen kann. Oft sind es diese. Man wird erheblich vergesslicher. Zeitweilig habe ich gedacht, kriege ich Alzheimer oder sowas? Man hat Konzentrationsprobleme. Beides, diese Vergesslichkeit und die Konzentrationsprobleme, bleiben einem auch dann, wenn man schon durch das tiefe Tal hindurch ist und es einem schon viel besser geht, noch lange erhalten. Und das geht wirklich so weit, dass mir jemand etwas erzählt und ich 2-3 Wochen später schwöre, ich habe nie mit ihm darüber gesprochen. Oft kommt es auch zu einem Grübeln. Grübeln ist so eine Form des Um-sich-selbst-Kreisens, die ein Zeichen von Depression ist. Bei mir kam hinzu, ich hatte meine Begeisterung verloren, meine Fähigkeit, sozusagen Visionen zu haben. Ich konnte immer ganz gut in die Zukunft sehen und mir vorstellen, was wir hier machen und was daraus wird. Das habe ich völlig verloren gehabt. Ich habe meine Lust an der Arbeit verloren. Ich fühlte mich zunehmend schnell überfordert. Ich konnte auch Zusammenhänge nicht mehr erkennen, die anderen sofort klar waren. Irgendwann wurde ich von jemandem von außen darauf angesprochen. Jemand sagte, das, wie du dich verhältst, das kenne ich von jemandem, der hat Depressionen. Ich ging dann zu einer Therapeutin. Jeder von uns, jeder von Ihnen hat 5 freie Therapiestunden, ohne dass er vorher zum Arzt gehen muss und sich einen Überweisungsschein holen muss. Sogenannte probatorische Sitzung. Probare, lateinisch heißt probieren. Man kann einfach sehen, ist man eigentlich krank. Da habe ich so einen Test gemacht und dieser Test ergab, dass ich eine mittlere Depression habe. Daraufhin ging ich zum Arzt. Der musste mich ja krank schreiben. Ich bin irgendwie noch nie wirklich krank geschrieben worden. Ich ging also zum Arzt. Wie lange kann ich mich jetzt krank schreiben lassen? Ich habe mit ihm darüber gesprochen und gefragt, 2 Wochen? Am Ende waren es 6 Monate. Ich wurde krankgeschrieben und ich ließ alles los. Für mich war es, als ob jemand den Stecker gezogen hat. Ich war völlig lahmgelegt. In dieser Zeit hatte ich überhaupt keine Lust, irgendjemanden zu treffen. Ich nahm am Leben um mich herum kaum mehr teil. Ich wollte nicht einmal mehr beten. Das ist irgendwie komisch für einen Pastor. Es tat mir gut zu wissen, dass Leute an mich denken und dass Leute für mich beten, aber ich konnte nicht reagieren. Einmal rief jemand an, meine Frau ging ran, der Mensch fragte, wie geht's Klaus? Und meine Frau sagte, der sitzt draußen und hört den Vögeln zu. Das ist nebenbei sehr sinnvoll, habe ich wirklich gemacht. Draußen sitzen und den Vögeln zuhören, Man nimmt nämlich dann wahr, was ist. Und zugleich wird deutlich, dass es für die Angehörigen überhaupt nicht leicht ist. Ich merkte aber auch, und Sie sehen, auch Christen können Depressionen bekommen, obwohl sie doch mit Gott in Kontakt sind. Aber das ist eben nicht alles. Gott ist das Ziel meines Lebens und mein Begleiter im Alltag. Aber ich bin der Ausgangspunkt. Alles beginnt mit dem Zustand meiner Seele. Was ist eine Depression? Ich lese Ihnen mal was vor aus dem Buch Hüter meiner Seele. Das liegt hinten aus, das ist ein bisschen die Grundlage dieser Reihe. An einem bewölkten Tag im Winter 2013 kam in Florida ein Mann ums Leben, als sich unter seinem Haus, in dem die Familie schon seit Generationen lebte, ein Erdloch auftat. Das brachte das Fundament zum Einsturz, sodass das ganze Haus in der Erde versank. Erklärungen von Experten deuteten darauf hin, dass der unterhalb der Erdoberfläche liegende Kalkstein in manchen Teilen Floridas vom sauren Regen allmählich aufgelöst wird. Wenn eine gewisse Grenze überschritten wird, stürzt alles in sich zusammen und reißt die Häuser mit sich, weil der durchlöcherte Boden das Gewicht nicht länger tragen kann. Für den Mann kam das völlig überraschend. Das Fundament hatte jahrzehntelang gehalten. Warum sollte er seine Standhaftigkeit in Frage stellen? Der Theologe Gordon MacDonald, den manche von uns kennen, der schrieb dazu, dass es auch im Leben eines Menschen zu einem solchen Aushöhlungssyndrom kommen könnte. Die äußere Welt scheint noch völlig intakt, aber die innere Welt, das Fundament, hat sich schon fast aufgelöst. Und dann ist es jedes Mal so, als wenn der Boden sich unter einem auftun würde. Meine Therapeutin benutzte ein anderes Bild, um die Depression zu erklären. Sie sagte, sie ist wie ein Nebel. Wenn du in der Nähe der Alpen wohnst, dann siehst du sie jeden Tag. Dann kommt ein Nebel und du siehst sie nicht mehr. Aber sie sind noch da, auch wenn du sie nicht siehst. Und irgendwann wird sich der Nebel lichten. Eine Depression ist eine Erkrankung der Seele. Die Seele schafft es nicht mehr, alle Teile meiner Persönlichkeit zusammenzuhalten. Meinen Willen, meine Gefühle, mein Verstand und meinen Körper. Die Seele sendet dann Hilfssignale. Und irgendwann, wenn nichts wirkt, sagt sie, Körper übernimm du, er hört nicht auf mich. Es gibt Ursachen für eine Depression, die liegen oft in der Vergangenheit. Wir haben jahrzehntelang damit gelebt, aber irgendwann ist das Fundament löchrig geworden. Der Auslöser für die Depression kann dann eine richtige Kleinigkeit sein. Da können ganz kleine Kränkungen reichen. Jemand sagt, du kannst das nicht, lass mich das mal machen. Oder, das machst du ja nur, um gut dazustehen. Oder, lass das mal, du wirst nie so schön sein wie Jan. Kleine Kränkungen reichen manchmal als Auslöser. Jemand sagte, was mich kränkt, das macht krank. Das ist der Auslöser. Die eigentlichen Ursachen dagegen liegen meist in der Vergangenheit und man kann sie oft lange verdrängen. Man kommt ganz gut durchs Leben und irgendwann ploppt das hoch. Und das geschieht meistens in der zweiten Lebenshälfte. Deshalb kriegen die meisten ihre Depressionen auch in der zweiten Lebenshälfte. Und wenn sie dann eine Therapie mitmachen, dann haben sie die Chance, sich besser kennenzulernen. Warum reagiere ich auf bestimmte Dinge so und andere nicht? Warum bringt mich etwas auf die Palme, was andere völlig kalt lässt? Eine Therapie gönne ich jedem, auch wenn er nicht krank ist. Ich habe 55 Jahre gelebt, bevor ich mich besser kennenlernen konnte. Das ist doch irgendwie bescheuert. Also, tun Sie was da. Viele grundlegende Verhaltensweisen, die wir haben, haben wir in der Vergangenheit gelernt. Sie beruhen oft auf bestimmten grundlegenden Überzeugungen. Das sind so unsere heimlichen Leitsätze, die wir nicht hinterfragen. Es sind Annahmen, die unser Leben bestimmen und von denen wir glauben, dass sie wahr sind. Wir halten sie für wahr und nicht nur für unsere Annahmen. Sie sind aber in Wirklichkeit nur unsere Wahrheiten. Das bringt uns möglicherweise lange Zeit voran und dann plötzlich nicht mehr. Kennen Sie solche verinnerlichten Leitsätze? Ich nenne Ihnen mal ein paar Beispiele. Da muss ich alleine durchkommen. Ich schaffe das, ich brauche keine Hilfe. Diesen Leitsatz haben viele. Oder vermeide es, abgelehnt zu werden. Ich will nicht enttäuscht werden, deshalb verhalte ich mich entsprechend. Ich gebe dann wenig von mir preis, ich halte mich zurück. Oder ich darf andere nicht enttäuschen, denn ich möchte von allen geliebt werden. Das lernt man ganz oft bei sich zu Hause, so von den Eltern. Das ist ein beliebter Leitsatz unter Christen. Ich darf andere nicht enttäuschen, denn ich möchte von allen geliebt werden. Ich bin dafür verantwortlich, dass alles läuft. Ich bin dafür verantwortlich, dass alles läuft. Das kann nämlich kein anderer. Auf mich kann ich mich verlassen, auf andere nicht so sehr. Und das heißt, ich ziehe mir den Schuh an. Ich will alles kontrollieren und beeinflussen. Ich habe das Gefühl dann tief in mir, ich bin auch verantwortlich dafür. Ich bin schuld. Wer viel Verantwortung trägt, fühlt sich viel leichter schuldig. Oder dieser Leitsatz, das kann ich besser machen. Das bekommt man oft genug eingeredet, das kannst du besser. Und das führt dann zu dem Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und der vielleicht wichtigste heimliche Leitsatz ist dieser, vermeide Unangenehmes. Klar, ist ja unangenehm. Meine Therapeutin sagte dazu, psychische Krankheiten gibt es, weil man unangenehme Gefühle vermeiden will. Denn wenn man etwas Unangenehmes verdrängt, dann wird es eben nicht verarbeitet und gelöst. Es wirkt sozusagen dauerhaft im Untergrund weiter. Überlegen Sie mal, was ist Ihnen unangenehm? Das werden Sie meistens zur Seite drängen wollen. Das Blöde daran ist, wenn Sie so einen heimlichen Leitsatz haben, dann fühlen, denken und verhalten Sie sich auch entsprechend. Sie halten das ja für wahr. Wenn Sie zum Beispiel von allen geliebt werden wollen, dann versuchen Sie es allen recht zu machen. Und Sie merken sofort, wenn Ihnen das mal wieder nicht gelungen ist. Und Sie sind dann nicht bei sich selbst und Ihrer Seele, sondern bei den anderen, denen Sie es recht machen wollen. Das hält Ihre Seele eine Zeit lang aus. Aber irgendwann wird sie Probleme bekommen. Das Problem, das man dann bekommt, kann eine Depression sein. Und was kann man dann machen? Die Erkrankung hat eine äußerliche Komponente, man kann sie nämlich messen. Es fehlen bestimmte Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter im Gehirn. Serotonin ist zum Beispiel so einer. Man kann das deshalb behandeln. Man gibt ein Psychopharmakon, eine Tablette, das diese Botenstoffe hervorruft. Aber eine wirkliche Lösung des Problems muss tiefer gehen. Ich nenne Ihnen jetzt mal zwei gute Schritte, die für mich wichtig waren in meiner Therapie, die aber bei weitem nicht alles sind, was man machen könnte. Ganz subjektiv. Der erste Schritt, Akzeptanz ist der Schlüssel und der Ausgangspunkt zur Veränderung. Akzeptanz ist der Schlüssel und der Ausgangspunkt zur Veränderung. Als ich 25 Jahre alt war, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass mir Haare ausfallen. Das hat mich in Panik versetzt. Ich sah so diese ganzen Männer über 50 vor mir. Sehen Sie sich mal um. Umsehen, nicht hier sehen, um. Und ich ging zum Arzt. Und der Arzt sah mich ernst an, stand auf, ging um seinen Tisch herum, zog an meinen Haaren, ging wieder und setzte sich wieder und sah mir todernst ins Gesicht und sagte, Herr Schäffler, Kojak ist einer der beliebtesten Männer. Kennen Sie noch Kojak? Das war dieser Polizist mit der Glatze in einer Serie in den 80ern. Bei der Depression fehlt die Akzeptanz noch schwerer. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht ganz in Ordnung. Man kann es nicht richtig fassen. Ich habe eine Depression, meine Seele ist wund. Ich bin objektiv belastet. Ich merke Grenzen der Belastbarkeit, die ich früher gar nicht kannte, als ich jünger war. Akzeptanz ist der Schlüssel der Veränderung. Andersherum, wenn ich etwas, das mich bewegt und bedrückt, nicht akzeptieren und nicht verändern kann, dann werde ich krank. Akzeptanz ist der Ausgangspunkt der Veränderung. Wenn ich auf einer Landkarte mein Ziel kenne, aber nicht meinen Ausgangspunkt, dann weiß ich nicht, wo ich hingehen soll. Ein zweiter Schritt ist dieser. Nimm wahr, was gerade ist. In der Depression verliert man den Zugang zur Gegenwart. Man nimmt vieles nicht mehr wahr, sondern man ist irgendwo im Nebel. Und deshalb ist Grübeln eben auch ein Zeichen von Depression. Eine hilfreiche Frage dazu ist, was fühle ich gerade? Wenn wir uns treffen, dann fragt man ja oft, wie geht es dir oder wie fühlst du dich? Und die Antwort ist gut. Das ist aber die falsche Frage. Die Frage ist, was fühlst du? Als die Therapeutin mich das fragte, was fühlst du? Da habe ich sie gefragt, was kann man denn so fühlen? Und da habe ich von ihr einen Zettel gekriegt, da standen 50 Gefühle drauf. Was fühle ich gerade? Ich hatte einfach keinen Zugang mehr zu meinen Gefühlen. Jemand sagte mal, es geht nicht darum, sich gut zu fühlen, sondern gut zu fühlen. Es geht nicht darum, sich gut zu fühlen, sondern gut zu fühlen. Auch unangenehme Gefühle haben nämlich einen Sinn. Wenn ich sie nicht zulasse, werden sie nicht abgebaut. Ich halte jetzt mal inne und frage mich, was fühle ich gerade? Wenn ich das mache so im Laufe des Tages, dann holt mich das massiv in die Gegenwart zurück. Das können Sie auch mal machen. Was fühlen Sie gerade? So, und jetzt habe ich lange gesprochen. Vielleicht fühlen Sie ja Erschöpfung. Es wird Zeit für meine Frage, ob Sie noch können. Sie erinnern sich, Sie müssen laut antworten, wenn Sie den Schluss noch hören wollen. Also, können Sie noch?
Ja.
Das war okay. Ein Glück. Denn jetzt kommt noch ein ganz neuer Aspekt. Ich habe ja jetzt vieles zum Thema Depression gesagt. Wenn Depression eine Krankheit der Seele ist, dann ist es für die Heilung wichtig zu wissen, wofür die Seele eigentlich da ist. Die Akzeptanz ist der Anfang der Veränderung. Aber dann ist auch die Frage nach dem Ziel wichtig, sonst ergibt sich ja keine Richtung. Also wofür ist die Seele da? Und was braucht sie? Spätestens an diesem Punkt kommt unser Glaube ins Spiel oder er kann zumindest ins Spiel kommen. Was sagt also unser Glaube zur Krankheit der Seele? Im Alten Testament gibt es die Geschichte von Hiob. Davon möchte ich Ihnen jetzt erzählen. Das Alte Testament ist das große Seelenbuch der Weltliteratur. 171 Mal geht es im Alten Testament um die Seele, vor allem in den Psalmen und im Buch Hiob. Hiob war ein angesehener und erfolgreicher Mann. Da sagte der Teufel zu Hiob, den Teufel kennen wir ja schon aus dem Theaterstück vorhin, hier ist er ähnlich aufgelegt. Der Teufel also sagte zu Hiob, Hiob ist gar nicht so toll und so gläubig, wie du denkst. Er bekennt sich zu dir, Gott, weil es ihm so gut geht. Seine Seele würde sich aber abwenden von dir, Gott, wenn es ihm schlecht ginge. Glaube ich nicht, sagt Gott. Beweise ich dir, sagte der Teufel. Und dann ging es Hiob immer schlechter. Der Erfolg ließ nach, die Geschäfte liefen schlecht, dann starben seine Frau und seine Kinder und er selbst wurde krank. Der reiche, erfolgreiche und glückliche Hiob stand plötzlich vor dem Nichts. Und er sprach mit seinen paar Freunden, die er noch hatte. Hiob hatte gelitten wie ein Hund. Er sagte den Freunden, ich kann nicht schweigen. Ich will reden in der Angst meines Herzens und ich will klagen in der Betrübnis meiner Seele. Ich bin betrübt bis in den Tod. Meine Seele wünscht sich, erwürgt zu sein und mein Leib wünscht den Tod. Einer ist glücklich, der andere aber stirbt mit verbitterter Seele. Nun aber zerfließt meine Seele in mir. Das ist die betrübte und geschlagene Seele, die große Depression des Hiob. Die Seele ist das Zentrum des Menschen. Hiob spürt, er fühlt, dass seine Seele unruhig ist. Er horcht in sich hinein. Er fühlt den Nebel und sieht das Durcheinander. Aber immer wieder sagt er zwischendurch auch, Meine Seele sehnt sich nach Gott. Und er bittet, Herr, bewahre meine Seele. Meine Seele sehnt sich nach Gott. Das heißt, sie hat trotz allem eine Ausrichtung. Sie ist auf die Ewigkeit hin ausgerichtet, auf Gott. Das ist ein großer Schritt weiter, als ich in meiner Therapie tat. In der Therapie habe ich gelernt, mich wahrzunehmen. Was tut mir gut? Was raubt mir Kraft? Was fühle ich? Das ist alles ungeheuer wichtig zur Heilung. Akzeptanz ist der Ausgangspunkt der Veränderung. Ich muss mich verstehen und zu mir selbst kommen, um geheilt werden zu können. Diesen therapeutischen Schritt kann man weder überspringen noch verkürzen. Er braucht seine Zeit. Und man muss ihn ständig wiederholen, um gesund zu bleiben. Der Glaube hingegen bewirkt etwas anderes. Hiob hebt den Kopf. Er sieht auf das Ziel der Veränderung. Er weiß, dass seine Seele zwei Aufgaben hat. Sie ist mein Zentrum, sie hält alle Teile meiner Person und meiner Persönlichkeit zusammen und sie ist auf die Ewigkeit hin ausgerichtet. Sie braucht eine Richtung, ein Ziel. Gott, bewahre meine Seele, sie sehnt sich nach dir. Die Seele braucht Tiefe. Sie ist sich nicht selbst genug. Sie ist auf der Suche. Sie kann nicht an der Oberfläche bleiben, ohne krank zu werden. Auch das gehört zur Wirklichkeit der Seele, vor der wir nicht die Augen verschließen sollten. Das ist das Ziel, das wir im Glauben haben. Wir wollen im Einklang leben mit uns selbst, mit der Wirklichkeit und mit Gott. Die Bibel nennt das Heilung, die Heilung der Seele. Hiob schafft es, trotz aller Not, an seinem Vertrauen festzuhalten. Er sagt das mitten in der Depression, in der er Gottes Gegenwart oft gar nicht spüren konnte. Er sagt, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Er kann das nur deshalb sagen, weil er sich in der Zeit, als er gesund war, um seine Seele gekümmert hat. Er hat die gute Zeit genutzt, um seine Seele zu pflegen, wohlwissend, dass schwierige Zeiten kommen werden. Das ist nämlich immer so. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieser Satz von Hiob ist zu einem Lied geworden. Und das können wir jetzt singen.